Vor einigen Jahren zog ein Junge mit seiner Familie von der Stadt in ein kleines Dorf. Sicherlich hin und wieder von den Eigenheiten des Dorflebens irritiert, gab es dennoch so manches, was ihn faszinierte. So kam es, dass er begann, einem ortsansässigen Landwirt bei seinen Tätigkeiten zu helfen. Die Hausaufgaben erledigt, suchte er den Stall des Landwirts auf und lernte auf diese Weise allerlei Neues kennen. Auf dem Hof lebte auch noch der alte und mittlerweile geprächtliche Vater des Landwirtes. Und eines Tages fragte er den Jungen: "Willst du was erben?" Der Junge verstand nicht richtig, dachte aber bei sich: "Was kann daran so schlecht sein, etwas zu erben?" und willigte nach kurzem Zögern ein. Ehe sich der Junge versah, fand er sich im Gemüsebeet des Alten wieder. Dieser drückte ihm kurzum einen Spaten in die Hand und wies ihn an zu erben. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Junge diese sprachlich-kulturelle Lektion niemals mehr vergaß. Dennoch gab es etwas Wesentliches, was der Junge doch noch erben sollte. Der Alte war ein tief frommer Mann, der Gott ehrte und liebte. Womöglich hieß er nicht umsonst Gott lieb. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Alte sich wünschte und dafür betete, dass der Junge seinen Gott und dessen Heilandsohn kennenlernt. Es ist auch nicht mehr sicher überliefert, wie lange es noch dauerte, und dennoch, der Junge lernte diesen Gott und Heiland kennen, und somit erbte er doch noch etwas, ewiges Leben. Der Junge ist mittlerweile ein bisschen älter geworden, hat eine eigene Familie und lebt nicht mehr in diesem Dorf. Ist sich mittlerweile aber sicher, dass es Gottes unbegreiflicher Plan war, neben dem Alten auch noch viele andere Mucker in diesem Dorf zu gebrauchen, damit er ewiges Leben erben sollte. Ihr habt sicherlich den Jungen in dieser wahren Geschichte erkannt, ich war es. Ich möchte euch an dieser Stelle meinen unendlichen Dank aussprechen. Wir waren eine schwierige Familie und ich war ein sehr anstrengender Junge. Und den habt ihr mit viel Liebe ertragen. Es gibt einen Ort, das ist einer meiner Lieblingsplätze, der ist gar nicht weit von hier, der liegt hier oberhalb am Waldrand. Dort gehe ich schon mal früh morgens hin spazieren. Aber neben den schönen Sonnenaufgängen, die man dort vor allen Dingen im Winter beobachten kann, sehe ich dort zwei Dinge. Man kann nämlich einmal Richtung Stoppelberg gucken und am Rande vom Stoppelberg steht ja ganz markant das Wetzlarer Krankenhaus, in dem ich leiblich geboren wurde. Aber dann sehe ich hier hinab nach Laufdorf. Der Ort, an dem ich geistlich neu geboren wurde. Als der Roland mir vor 3 Monaten oder so eine Nachricht schrieb, da wäre noch Platz im Predigtkalender und ob ich mir das vorstellen könnte, da Da hat das so zugegebenermaßen gemischte Gefühle bei mir ausgelöst, weil, naja, zum einen habe ich mich gefreut, ihr seid nach wie vor irgendwie Heimat für mich und habt auch einen festen Platz in meinem Herzen. Aber zum anderen, das habe ich dem Roland auch gegenüber betont, gehöre ich jetzt eigentlich nur zur untersten Laienpredigerklasse. Und in Albshausen, also wir predigen auch ohne Krawatte und Beamer und so benutzen wir auch nicht. Also das wird heute ziemlich altmodisch. Und ich weiß auch nicht, ob meine Predigt mit 3 Gliederungspunkten strukturiert ist. Und dann wollte der Roland auch noch, dass ich im Vorfeld ein Thema festlege. Also alles so Dinge, das kennen wir da drüben eigentlich gar nicht. Aber ich habe schon zum Norbert gesagt, wenn ihm das irgendwann nicht mehr geheuer wird hier vorne, dann soll er mich einfach runterziehen. Ja, und dann stand eben diese Frage des Themas im Raum und ich habe gedacht, wenn Gott heute Gnade schenken kann, dass ich euch den Mann, den ihr mir so lieb gemacht habt, nochmal neu lieb mache, unseren Heiland Jesus Christus, dann wäre ich schon zufrieden. Und das möchte ich anhand einer Begebenheit tun, die ich euch zunächst vorlesen möchte aus Markus 15, die Verse 42 bis 46. Markus 15, 42 bis 46. Als es nun bereits Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, begab sich mit kühnem Entschluss zu Pilatus hinein und bat ihn um den Leib Jesu. Pilatus wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Er ließ deshalb den Hauptmann zu sich rufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er von dem Hauptmann das Nähere erfahren hatte, schenkte er den Leib dem Josef. Der kaufte nun Leinwand, nahm ihn vom Kreuz herab, wickelte ihn in die Leinwand und setzte ihn in einem Grab bei, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Ja, das sind nicht viele Verse, das ist kein langer Abschnitt und das ist eigentlich auch ein unscheinbarer Typ, der uns hier begegnet. Aber dieser Josef von Arimathea, der ist mir vor einigen Jahren aufs Herz gefallen. Und ich würde gern mit euch einmal die Frage beleuchten, wer war das eigentlich? Weil ich glaube, der Josef, der steht für eine gewisse, naja, für einen gewissen Prototyp Menschen. Oder vielleicht anders gesagt, ich glaube, man kann in ihm sowas typisch Menschliches erkennen. Als zweites würde ich gerne mit euch drüber nachdenken, wie kommt er eigentlich dazu, das zu tun, von dem wir hier gelesen haben? Und als letztes, was hat das eigentlich für eine geistliche Dimension, was hat das eigentlich für eine Bedeutung, was dort geschieht? Und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass diese Begebenheit in allen 4 Evangelien beschrieben wird. Und ich finde es irgendwie so auszeichnend, dass dieser Mann 4-mal erwähnt wird in jedem Evangelium und das im Zusammenhang mit dem Kreuz. Wer war dieser Josef eigentlich? Also Markus spricht hier von ihm als einen angesehenen Ratsherr und damit gehörte er schon irgendwie gewissermaßen zur High Society. Der war nämlich einer von 71 Mitgliedern des Hohen Rates, des Sanhedrin. Also man kann sagen, der Josef, dieser Mann, mit dem wir es hier zu tun haben, der gehörte zur höchsten geistlichen Elite, die es damals in Israel gab. Zudem hatte der Hohe Rat ja auch zivil- und strafrechtliche Befugnisse. Also man kann schon sagen, der Josef, das war eine ganz schöne Kapazität. Matthäus 27, das ist neben Markus 15, was wir gelesen haben, und Lukas 23 und Johannes 19, eben eine von den besagten Evangeliumserwähnungen zu Josef. nennt ihn einen reichen Mann. Und Lukas bezeichnet ihn als gut und gerecht. Also wir können bis hierher sagen, wenn wir diesen kurzen Lebenslauf uns von diesem Mann anschauen, das war ein Musterschüler. Das war ein Traum aller Schwiegermütter. Das war so ein richtiger Vorzeige-Pharisäer ohne Fehl und Tadel. Dann kommt noch hinzu, das haben wir hier in Markus auch eben gehört und Lukas betont das auch nochmal, dass er das Reich Gottes erwartete. Also allem Anschein nach haben wir es hier mit einem höchst frommen, zutiefst geistlichen Mann zu tun, der auch noch Perspektive Ewigkeit im Sinn hatte. Die Sache hat nur irgendwie so einen leisen Haken. Wenn man sich überlegt, die Juden, die gebürtigen Juden, die hatten nämlich zum Reich Gottes folgendes Verständnis. Die haben nämlich angenommen, dass jeder, der als Jude geboren wird, sich auch der Teilnahme oder des Einganges ins Reich Gottes sicher sein kann. War das jetzt beim Josef also doch noch irgendwie so eine religiöse Selbstverständlichkeit, dieses Warten auf das Reich Gottes? Wir wissen ja, dass der Herr Jesus zeitlebens wenig Hehl gemacht hat über seine Haltung gegenüber der Geistlichkeit der Pharisäer gemacht hat. Und ich will dem Josef auch kein Unrecht antun, aber ich habe mich gefragt, ob nicht vielleicht auch gewisse Dinge, die der Jesus eben treffend über die Pharisäer geweissagt hat oder bezeugt hat, nicht auch auf den Josef zutreffen. Da möchte ich euch mal auszugsweise ein paar Sachen nennen. In Markus 7, in den Versen 6 bis 9, sagt der Jesus zu den Pharisäern: Treffend hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich nur mit den Lippen, ihr Herz aber ist weit entfernt von mir. Doch vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschengebote zu ihren Lehren machen. Das Gebot Gottes verlasst ihr und haltet an den euch überlieferten Satzungen der Menschen fest. Ihr nehmt Waschung von Krügen und Bechern vor und tut Ähnliches derart noch vielfach. Kann es sein, dass der Josef doch in seiner ganzen Frömmigkeit eigentlich nur nach außen hin gerecht war, aber im Herzen noch irgendwas wirklich schief lag? In Johannes 12, das will ich nur zitieren, da ist die Rede davon, dass diesen Pharisäern, dass ein Problem von denen war, dass sie die Ehre bei den Menschen wesentlich größer und wichtiger achteten als die Ehre bei Gott. Und auch der Paulus, wenn die zusammen im Sandkasten gespielt hätten, wären die auf jeden Fall dicke Freunde geworden, weil der Paulus, das beschreibt er auch immer wieder in den Briefen und deutet das an, war ja auch einer von diesen selbstgerechten Musterpharisäern. Und er sagt auch in Römer 10, in den Versen 2 und 3, denn ich muss ihnen das Zeugnis ausstellen, dass sie Eifer für Gott haben, aber leider nicht in der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannt haben und dagegen beflissen sind, ihre eigene Gerechtigkeit zur Geltung zu bringen, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ich glaube, wenn wir diesen Josef uns vor Augen malen, dann können wir bis zu einem gewissen Punkt in seinem Leben schon sagen, dass er sich als Pharisäer in so einer geistlichen Sackgasse befand. Eine geistliche Sackgasse aus Selbstgerechtigkeit, die aus Gesetzeswerken gewonnen wird. Das ist ja heute, ich habe drüber nachgedacht und mich gefragt, ist das heute eigentlich noch typisch Mensch, sich irgendwie selbstgerecht darzustellen? Ich glaube schon. Und ich glaube, die Selbstgerechtigkeit geht heute sogar noch ein Stück weiter, nämlich in der Form, dass man gar nicht mehr sich als Mensch eingesteht, gerecht werden zu müssen, sondern man verleugnet im Prinzip schon die Ausgangslage, dass da Schuld da ist, dass da vielleicht gegenüber einem Gott eigentlich gar kein Bestehen wäre und dass man gar nicht erst versucht, selbstgerecht zu werden, sondern dass man sich in dem Sinne selbstgerecht erklärt, dass man sagt, für was ist Gerechtigkeit überhaupt notwendig, indem man eben Gott oder eben Sünde völlig aus seinem Leben ausschließt oder verneint. Wie kann das jetzt sein, dass dieser Typ, um den Leichnam Jesu bittet, um ihn zu begraben? Ich glaube, der Josef hat eine Wandlung vollzogen. Als Mitglied des Hohen Rates hatte er auch die Aufgabe, diese neue potenzielle Bewegung um diesen Mann, diesen Möchtegern-Messias, Jesus von Nazareth, zu prüfen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Frage, ist Jesus Christus, dieser Mann von Nazareth, der verheißene Messias, nun begann, an seinem religiösen Fundament zu rütteln, ihn zu nagen, zu hinterfragen und das auf die Prüfung zu stellen. Vielleicht weckte dieser Jesus doch noch den wahren Kern von Ewigkeitssehnsucht in Josef, um diese Veränderung zuzulassen. In Johannes 19, da wird dann erwähnt in diesem Zusammenhang, dass auch Nikodemus an der Grablegung mitwirkte und Josef geholfen hatte. Und hier ist wahrscheinlich schon unzählige Male in den 152 Jahre sind es jetzt, oder 151,5 oder so, Jahre ist bestimmt schon öfter über Nikodemus gepredigt worden. Dieser Nikodemus, den wir ja vielleicht auch eines der schönsten Dialoge und Abschnitte der Bibel zu verdanken haben, weil er sich nachts aufgemacht hat, um Jesus Fragen zu stellen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Nikodemus und Josef irgendwie vielleicht sogar Freunde waren, Bekannte oder mindestens halt Kollegen im Hohen Rat, die irgendwie voneinander wussten oder vielleicht sich auch abgespürt haben, ausgetauscht haben und irgendwie dieser Sache mit Jesus auf den Grund gehen wollten. Vielleicht war Josef sogar irgendwie froh, dass Nikodemus sich getraut hat, zu Jesus zu gehen und hat vielleicht auch irgendwie davon profitiert. Vielleicht hat Nikodemus ihm erzählt von dieser Begegnung. Ich möchte das nochmal lesen. Es sind bekannte Verse, aber sie sind doch so inhaltsschwer. Johannes 3, ab Vers 14. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht an ihn glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Jesus spricht hier von Neugeburt aus Wasser und Geist. Er kündigt seinen Tod an und dass allein der Glaube an den Menschensohn retten kann. Ich weiß nicht, und die Schrift sagt es ja auch nicht, ob die wirklich sich darüber ausgetauscht haben, aber wie dem auch gewesen sein mag. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 57, da wird Josef als Jesu Jünger oder Jünger Jesu bezeichnet. Und irgendwie hat es eine Veränderung gegeben in dem Leben von Josef. Und Lukas 23 spricht auch davon, dass er mit dem, was der Hohe Rat beschlossen hat und mit der Intention, mit dem Handeln, eben gegen Jesus vorzugehen, nicht einverstanden gewesen ist. Es wird historisch wohl angenommen, dass Josef von Arimathäa diese Geschehnisse am Kreuz als Augenzeuge miterlebt hat. Und ich fühlte mich irgendwie so an Paulus erinnert, der das auch so den Galatern nochmal, die ja auch so ein Problem hatten mit Gesetz und doch noch ein bisschen und noch eigene Gerechtigkeit hinzuwürzen, die musste er ja auch ermahnen. Habe ich euch nicht Jesus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt? Und vielleicht kommt Josef am Kreuz, als er diese Szenen sieht, vielleicht malt sich wirklich Jesus als Gekreuzigter ihn vor Augen und er wird erinnert an diese Stellen aus, diese Verse aus Johannes, aus dem Gespräch mit Nikodemus, dass der Menschensohn erhöht werden muss und dass allein der Glaube an ihn zum ewigen Leben, zum Reich Gottes Zugang bringt. Vielleicht hat er auch, und das kannte er ja, an die Aussagen aus Jesaja 53, aus den Propheten denken müssten, an den für unsere Sünden zerschlagenen gerechten Gottesknecht. Und ich finde das so, kontrastreich, also zu einem Zeitpunkt, wo alle Jünger geflüchtet sind. Wir lesen ja sogar von einem Jünger, der nackt flieht im Garten Gethsemane. Zu einem Zeitpunkt, wo die engsten Vertrauten ihn verleugnet haben und feige das Weite gesucht haben. In dieser Situation geht jetzt Josef zu Pilatus und bittet um den Leichnam. Und man muss sich das vielleicht irgendwie mal versuchen, so bildlich vorzustellen. Ich könnte mir vorstellen, der Pilatus war nach der ganzen Szenerie und nach diesem Tag fix und fertig, auch aufgewühlt, genervt, vielleicht so auch wütend oder vielleicht auch ein Stück weit traurig über sich selber, weil er doch irgendwie dieser tobenden Menge klein beigegeben hat. Markus nennt das nach dieser Übersetzung, die ich euch gelesen habe, die Menge-Übersetzung, einen kühnen Entschluss. In der Schlachter steht, vielleicht noch ein bisschen zugespitzter, das war ein Wagnis. Ja, das war ein Wagnis für den Josef. Aber ich glaube, hier passiert jetzt was Entscheidendes, denn jetzt bekennt er sich zu Jesus mit allen Konsequenzen. Zuvor war da noch die Menschenfurcht, die Furcht vor den Juden. Und die war ja auch nicht unbegründet, weil die Juden waren ja gewillt, jeden, der mit Jesus sympathisiert, mindestens zu drangsalieren, wenn nicht auch zu töten. Das war ja sicherlich auch die Angst, die die Jünger dazu bewogen hat, Reißaus zu nehmen. Diese Juden, wenn es nach denen gegangen wäre, dann wäre Jesus irgendwo auf dieser Massenbestattungshalde für Verbrecher verrottet. William MacDonald schreibt in seinem Kommentar zum Neuen Testament: In Wahrheit begrub Josef sich selbst in sozialer, wirtschaftlicher und religiöser Hinsicht. Ich glaube, an diesem Punkt stirbt die ganze stolze Selbstgerechtigkeit des Josefs und wird durch demütige Selbstverleugnung abgelöst, dort am Kreuz. Hans-Peter Reuer hat das ja mal so treffend in dem Titel eines seiner Bücher formuliert: Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Was hat es jetzt zu bedeuten? Was kann auch das, was Josef da am Kreuz erfahren hat, für uns bedeuten? Ich habe mir das so vorgestellt: Der geht jetzt vom Pilatus weg, sicherlich auch nicht ganz unerleichtert, dass das so reibungslos abgelaufen ist. Wir lesen ja auch, dass der Leib geschenkt wurde Ich weiß gar nicht, ob der Josef vielleicht auch noch jede Menge Geld mit hatte, mit dieser Überlegung, vielleicht muss ich ihn loskaufen. Vielleicht hat er sich Argumente zurechtgelegt, wie er den Pilatus überzeugen kann, überstimmen kann. Aber jetzt geht er Richtung Golgatha. Und da stehen diese drei Kreuze. Und da hängen diese drei Leichen. Und es ist Nachmittag. Und Josef geht hin und fängt an, diesen Stamm auszugraben. Und dann legt er ihn um. Und dann muss er diese langen Nägel ziehen aus den Hand- und Fußgelenken. Und dann muss er diesen entstellten und zerfetzten Leib berühren, anheben, umdrehen. Der Jesus ist ja in Anführungszeichen nicht einfach nur ausgepeitscht worden. Sondern die römische Peitsche, die hatte am Peitschenende spitze, scharfe Steine. Ich weiß nicht, ob da noch überhaupt ein Quadratzentimeter heile Haut am Rücken unseres Herrn war. Und dann zupft er die Dornenkrone aus der Kopfhaut, die er dort eingeschlagen wurde. Also wenn ich mir den Josef so vorstelle, dann war der danach total blutverschmiert. Und jetzt sind wir nicht irgendwie religiöse Fanatiker, die glauben, dass wir irgendwie dieses Blut an uns schmieren müssten oder so. Aber ich glaube, im übertragenen Sinne passiert hier etwas, was ich so wunderbar finde, nämlich, dass sich der Josef völlig mit dem Tod und mit dem Blut Jesu identifiziert. Und William Kelly betont das auch in seinem Kommentar, indem er sagt, er machte sich eins mit Jesus. Und eigentlich vom Gesetz her, diesem Gesetz, dem der Josef wahrscheinlich sein ganzes Leben von Kindheit auf an schon irgendwie sich verschrieben hat, dieses Gesetz würde ja jetzt eigentlich sagen, Josef, du berührst einen Toten. Du bist jetzt durch diese Berührung unrein nach dem Gesetz. Aber der Josef erfährt in diesem Moment etwas viel Größeres. Er erfährt das, was in Jesaja 53, Vers 5 steht. Durch seine Wunden bin ich heil. Und 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Christi macht mich rein von aller Sünde. Ich lese euch noch 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf dem Marterholz getragen, damit wir von den Sünden freigemacht, der Gerechtigkeit leben möchte, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ich würde gerne, weil ich glaube manchmal, dass einem hilft, nochmal viel bewusster über Texte nachzudenken, den Text von dem Lied noch lesen, was wir gleich noch im Anschluss an die Predigt singen wollen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Ich glaub an Jesus, welcher spricht. Wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Gottlob, ich bin schon frei gemacht und meine Schuld ist weggebracht. Drum soll auch Jesu Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden rot. Solange ich noch auf Erden bin, so ist und bleibe das mein Sinn. Ich will die Gnad und Jesu Blut bezeugen mit getrostem Mut. Und dann ist diese Szene noch nicht fertig, sondern wir kommen noch zur Grablegung. Und die Grablegung war zunächst auch eine Erfüllung einer Prophezeiung aus dem Alten Testament, dass nämlich sein Grab bei einem Reichen sein wird. Aber ich finde es bezeichnend, dass in dem Bericht über diese Szene in Matthäus 27 steht, dass dieses Grab für sich selbst, also für den Josef gedacht war. Also dieses Grab war eigentlich sein Grab. Er hätte dort eigentlich als Toter reingelegt werden sollen. Dieses Grab stand eigentlich für seinen Tod. Er hätte dort eigentlich liegen müssen. Aber jetzt liegt dort ein anderer. Er darf jetzt leben. Und ich finde das auch so bezeichnend, den Tod, den wir eigentlich verdient haben. Dieser Tod, der uns ja nicht nur leiblich schon mit der Geburt eigentlich blüht, sondern der uns auch mit unserer leiblichen Geburt im geistlichen Sinne blüht. Dieser Tod, den erleidet hier ein anderer. Dieses Grab, was eigentlich für uns bestimmt ist, das füllt jetzt unser Herr Jesus Christus. In Johannes 19, Vers 41 steht, dass dieses Grab in einem Garten angelegt war. Und ich möchte was dazu von Fruchtenbaum lesen, der es ja auf ausgezeichnete Weise versteht, eben gewisse Zusammenhänge zur jüdischen Kultur herzustellen. Und er sagt hier in seinem Buch Das Leben des Messias: Wir haben hier die Beerdigung des Gottmenschen. Er wird auch in der Schrift der letzte Adam genannt. Zwei Gärten kann man jetzt vor Augen haben. Den Garten Eden, in dem der erste Adam Gericht und Tod verursacht hat. Und diesen Garten, in dem der zweite Adam Segen und Licht brachte. Und ihr kennt bestimmt diesen Adam-Jesus-Vergleich, der stammt ja aus Römer 5. Und dazu möchte ich euch auch noch lesen, Römer 5, Vers 12. Darum gleich wie durch einen Menschen, dieser Adam, die Sünde in die Welt hineingekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben. Vers 15. Jedoch verhält es sich mit der Gnadengabe Jesu nicht so wie mit der Übertretung Adams. Denn wenn dort die Übertretung des einen den Tod der vielen zur Folge gehabt hat, so hat sich hier die Gnade Gottes und die Gnadengabe des einen Menschen Jesus Christus erst recht an den vielen überreich erwiesen. Und noch die Verse 18 und 19. Also, wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch die eine einzige Rechttat für alle Menschen zur Rechtfertigung, die Leben gibt. Und bei mir steht in der Fußnote zu dieser Formulierung, durch eine einzige Rechttat, das kann man auch übersetzen mit Gerechtigkeit. Und ich glaube, jetzt ist der Josef an einem Punkt, wo er gemerkt hat, meine Selbstgerechtigkeit, die muss ich ans Kreuz nageln. Weil dann erst kann ich eine Gerechtigkeit erlangen, die mir Leben gibt. Du kannst ein toller Kerl sein, selbstgerecht bis über beide Ohren. Wenn du aber nie diesen Hügel Golgatha erklommen hast, dort deine Knie gebeugt hast, deine toten Werke abgelegen hast, deine Sünde und dein Unglauben dort abgeladen hast, dann wirst du nach Schuldigkeit gerichtet, nach deiner Eigengerechtigkeit, und die wird keinen Bestand haben. Aber der Josef hat etwas verstanden. Er hat verstanden, glaube ich, was es bedeutet, so wie Jesus in dem Weinstockgleichnis sagt, nicht aus sich selbst. Ich kann das nicht aus mir selbst. Und er kapituliert am Kreuz mit seiner Selbstgerechtigkeit. Und ich glaube, er hat jetzt verstanden, das, was doch eigentlich auch die Botschaft ist, die unser Leben ausmacht. Die Botschaft, die wir uns doch auch für unsere Nachbarn wünschen, für unsere Arbeitskollegen, die wir uns wünschen, für die Menschen, die heute auf den Weihnachtsmarkt kommen, nämlich, dass Jesus nicht gekommen ist, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Dass Jesus nicht gekommen ist, um Gesunde zu betütteln, sondern Kranke heil zu machen. Und ich finde das so wichtig, und wir sollten da unbeirrbar dran festhalten. Zum Abschluss noch ein Vers aus 2. Korinther 5, Vers 21. Ihr werdet den auch gut kennen. Dort heißt es nämlich, er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Oder in einer anderen Übersetzung, er hat den, der ohne Sünde war, vollkommen gerecht für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen. Wirkliche und ewig gültige Gerechtigkeit nur an diesem Kreuz, nur auf Golgatha, nur bei Jesus Christus, der Sohn Gottes, der litt, blutete und für uns starb. Amen. Ich würde noch gern mit uns beten. Unser Heiland Jesus Christus, ich kann den Josef schon irgendwie gut verstehen und auch vieles nachvollziehen. Das steckt ja auch so tief in uns drinne, dass wir doch gerne irgendwie bei dem ganzen Schlamassel mit der Sünde doch noch ganz gut wegkommen, indem wir irgendwie was vorweisen können. Oder indem wir vielleicht sogar uns so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir uns so darstellen, dass es gar keinen Anschein hat, es wäre irgendwas an uns, was gerecht gemacht werden müsste. Vergib uns, wenn uns dieses Denken beschleicht, und schenk uns aber auch dieses liebevolle Erbarmen mit Menschen um uns herum, die genau dieser Idee folgen, ihr ganzes Leben lang. Und ich danke dir für uns, die wir das glauben, und für so einen Josef, der erfahren durfte, dass echte, ewige, lebensrettende Gerechtigkeit nur zu finden ist an diesem Kreuz, wo du deinen Sohn hingegeben hast, der diese Gerechtigkeit für uns erwirkt hat. Und dass das unser Herz befestigt, dieses Evangelium, dieses Wort vom Kreuz, das für uns keine Dummheit ist, sondern eine Gotteskraft, eine Lebenskraft, hier auf dieser Erde und dann in Ewigkeit bei dir. Und wir freuen uns auf diese Ewigkeit, dass dieser Zustand, den du dir eigentlich für uns Menschen gedacht hast, nämlich die Gemeinschaft mit dir, dort wieder in völliger Perfektion hergestellt sein wird. Amen.